eigentlich sind wir ja so freiheitsliebende Menschen und dann akzeptieren wir aber, dass wir ein Auto haben müssen, um dort, wo wir leben, ein gutes Leben zu haben. Und dann ist die zweite Frage gewesen, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das sind halt 13 Millionen Kinder und 13 Millionen Erwachsene, also 26 Millionen Deutsche, haben keine Möglichkeit, selbstbestimmt mit dem Auto zu fahren. Eine große Gruppe, finde ich. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch ohne Führerschein ein Leben führen kann? Da war die Antwort immer nein.
Herzlich willkommen beim Hartz-Zaborowski-Podcast. Schön, dass du wieder da bist und wir gemeinsam mit HR und CSA die Welt retten. Heute mein heutiger Gast, Katja Diehl, Mobilitätsexpertin, Buchautorin, Kolumnistin. Viele bezeichnen sie auch als Aktivistin. Ihr ist es letztendlich egal. Fakt ist, sie möchte eine Mobilitätswende schaffen in Deutschland. Weg von zu viel Auto hin zu menschenfreundlichen Innenstädten, hin zu weniger Schadstoffausstoß. Also einfach weniger Auto. Und ich von daher passt Katja vielleicht nicht ganz so hundertprozentig jetzt hier in unser Thema mit HR und CSA die Welt retten. Wobei man natürlich mal darüber diskutieren könnte, Stichwort Dienstwagenprivileg und so, wie Unternehmen es Mitarbeiterinnen immer noch auch leicht machen, sich ein Auto anzuschaffen, weil sie es halt als Firmenwagen zur Verfügung stellen. Aber darüber haben wir gar nicht gesprochen, sondern wir haben jetzt einfach grundsätzlich über das Thema gesprochen. Warum ist ein Leben ohne Auto denkbar? Warum sind Städte ohne Auto denkbar? Weil es sie früher auch schon mal gab. Das ist hier eine kurze Antwort schon. Und auch die Frage, was wir tun können, habe ich Katja gestellt. Also wer sich mit diesem ganzen Thema Mobilität beschäftigt und ob es nicht wirklich auch ohne Auto geht oder warum das auf gar keinen Fall geht und so, hör hier unbedingt rein. Eine sehr informative und auch launige Dreiviertelstunde. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit.
Zaborowski, was willst du? Mit HR und CSA die Welt retten? Ja, dann mal los.
So, und da ist sie zugeschaltet aus dem Emsland heute. Katja Diehl, herzlich willkommen bei mir.
Dankeschön für die Einladung.
Ja, ich freue mich, dass du bei deinem vollen Terminkalender die Zeit gefunden hast. Katja, wir beide kennen uns ja noch nicht wirklich. Du bist mir aufgefallen auf der Co-Petrie in Offenbach, wo ich leider gestehen muss, dass ich den Anfang deines Vortrags nicht mitgekriegt habe. Aber den Rest, den ich dann gesehen und gehört habe, der hat mir ja gereicht, dass ich gedacht habe, oh, das ist eine coole Frau, hat was zu sagen und machst das ja auch sehr engagiert. Und dann habe ich dein Newsletter abonniert und habe mit meinem Team mal über dich gesprochen. Da sagten 3, 4, oh, Katja, die ist super und so. Und ich denke, okay, ihr kennt die. Gut, okay. So, und ich weiß von dir, dass du in deinem früheren Leben mal ganz normal als Angestellte gearbeitet hast. Habe jetzt hier mal auf LinkedIn gespinkt mit Stadtwerke Osnabrück, Abteilungsleitung, Marketing, Mobilitätsangebot und Pressesprecherin. Und irgendwann kam so die Selbstständigkeit mit rein und inzwischen bezeichnest du dich als Aktivistin, glaube ich, im Wesentlichen, oder?
Ja, das ist halt immer so, da können wir schon direkt anfangen. Ja, genau. Das ist halt immer wieder das Problem, wenn Leute zu mir sagen, stell dich mal kurz vor. Und ich würde gerne einfach in den Raum reinkommen und sagen, hallo, mein Name ist Katja und ich mache die Mobilität besser. Ja. Aber das genügt natürlich in Deutschland nicht. Und das ist halt etwas, wo immer wieder auch fremde Zuschreibungen dann passieren. Mhm. Ich suche mir die Titel ehrlich gesagt nicht aus. Manche nennen mich Aktivistin, manche nennen mich Mobilitätsexpertin. Seit Februar letzten Jahres bin ich Autorin, weil ich ja ein Buch auch rausgegeben habe. Also dieses Aktivistin, ich habe da kein Problem mit. Ich finde es sogar gut, weil aktiv ist besser als passiv. Ja. Also ich bin lieber Klimaaktivistin, denn Klimapassivistin. Weiß aber auch, dass viele das als Diskreditierung nutzen. Also ja, Aktivistin, das weckt bei vielen irgendwo ankleben oder irgendwo in den Weg stellen, was ich nicht tue. Mhm. Deswegen bin ich da selber immer so ein bisschen gehemmt, was ich denn jetzt da nutzen soll. Ja. Aber mir haben Menschen geschildert, dass sie, wenn sie mich als Aktivistin bezeichnen, das als Lob betrachten, weil ich ihr Gehirn aktiviere. Und das fand ich irgendwie jetzt schon wieder einen netten Hinweis.
Sehr schön, sehr schön. Ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, denn so Label sind dann halt ganz einfach, um Leute in Schubladen zu stecken. Und dann kann halt irgendwie die FDP sagen, ja du gut, die Deal, der braucht man nicht zuhören, die ist ja Aktivistin.
Ja,
und
vertritt
jetzt die andere Meinung. So, und damit sind wir durch, dann brauchen wir das Thema nicht, die Diskussion nicht führen. Ne? Genau, aber dann ist ja auch völlig egal. Also du bist auf jeden Fall ein Mensch und du möchtest, das kannst du aber auch selber besser sagen, du möchtest eine Mobilitätswende einleiten in Deutschland.
Ja, weil ich denke, die ist in Deutschland noch nicht mal angefangen.
Ja.
Weil wir weiterhin steigende Zulassungszahlen haben, weil unsere Autos in Deutschland immer größer werden. Und für mich ist Mobilitätswende dann eingetreten, wenn der Autobestand in Deutschland massiv zurückgeht, weil Menschen das Autoleben nicht mehr so einfach gemacht wird mit den Privilegien, die dieses Leben halt auch hat und weil die Menschen, die nicht Auto fahren können oder wollen, gesehen werden als eine Gruppe, die auch ein lebenswertes, selbstbestimmtes Leben führen sollte. Also ich bemühe mich darum schon sehr lange. Und habe gedacht, durch die Klimakatastrophe und durch auch den Überfall auf die Ukraine, dass da vielleicht so ein Momentum entsteht, aber muss anerkennen, und deswegen schreibe ich auch das zweite Buch, dass da unfassbar viele Beharrungskräfte sind, dass da unfassbar viel irrational das System Auto verteidigt wird. Ich habe hier gerade auch auf Mastodon gerade eine Diskussion mit einer Dame, die im ländlichen Raum lebt und nicht das Leben ohne Auto sich vorstellen kann, wo ich aber sage, es ist ein Problem, wenn du das nicht kannst. Das ist eine Abhängigkeit, da ist das Auto keine Lösung. Ja. Und da merke ich immer in so kleinen Details, wie sehr dieses System Auto auch einfach in unseren Köpfen steckt.
Ja, aber du fasst ja wirklich die heilige Kuh der Deutschen an, ne? Also mal angefangen von den Arbeitsplätzen, ne, die ja an der ganzen Industrie hängen, aber halt auch, also ich wohne hier in Bergisch Gladbach. Ich bin in 10 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß an der S-Bahn, dann bin ich in 20 Minuten in Köln. Aber wenn ich in die andere Richtung will, also irgendwo ins Bergische, das wird dann auch schon wieder mühsam, ne? Und da merke ich halt einfach, ich stelle mir die Frage ja auch immer wieder, könnte ich im Moment auf ein Auto komplett verzichten? Oder würde ich sagen, nee, kriege ich nicht hin. Und Carsharing-Angebote und so sind hier dann halt auch noch relativ rudimentär, anders dann halt als in den Großstädten. Aber mir ist das, also ich fahre eigentlich immer mit einem schlechten Gewissen Auto.
Immerhin.
Ja, immerhin, genau. Genau. Und ich mache auch meine ganzen Reisen, die mache ich alle per Bahn, ne? Also jetzt ja, so Geschäfte.
Das ist halt auch immer, das ist so ähnlich, glaube ich, wie die Menschen, wie die ersten waren, die vegan gelebt haben.
Ja.
Wo alle auch wissen, und wobei da muss ich auch sagen, das wird auch immer krasser mit den Erkenntnissen. Das habe jetzt irgendwo gelesen, dadurch, dass wir so viel Fleisch essen, dass es wirklich so krass Impact hat, wenn wir halt vegan werden würden. Ja. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Denen gegenüber verteidigen sich dann aber auch alle. Ne? Ja, aber beim Grillen, aber hier und da. Also das ist erstens gar nicht das. Also, obwohl es mir dann immer alle erzählen, warum sie noch Auto fahren, das ist so ein Reflex.
Mhm.
Das ist für mich gar nicht so relevant, weil ich habe das Buch, das erste Buch, also Autokorrektur, da habe ich ja ganz viele Interviews geführt und da habe ich die Menschen gefragt, willst du oder musst du Auto fahren? Und das ist schon etwas, wo ich gemerkt habe, oh, da gibt es eine Irritation, da haben sich die Leute noch gar nicht mit beschäftigt. Mhm. Manchen musste ich auch erklären, was der Unterschied ist zwischen müssen und wollen.
Mhm.
Und so wie du jetzt das schilderst, habe ich das Gefühl, bei dir ist auch ganz schön viel Muss. Und das ist halt was ich total spannend finde, weil eigentlich sind wir ja so freiheitsliebende Menschen und dann akzeptieren wir aber, dass wir ein Auto haben müssen, um dort, wo wir leben, ein gutes Leben zu haben. Und dann ist die zweite Frage gewesen, kann ein Mensch ohne Führerschein, und das sind halt 13 Millionen Kinder und 13 Millionen Erwachsene, also 26 Millionen Deutsche, haben keine Möglichkeit, selbstbestimmt mit dem Auto zu fahren. eine große Gruppe, finde ich. Kannst du dir vorstellen, dass ein Mensch ohne Führerschein ein Leben führen kann? Da war die Antwort immer nein bei den Automenschen, weil die haben gesagt, muss ich entweder einen anderen Job machen, andere Hobbys, ich muss woanders hinziehen. Und das hat, glaube ich, schon für einen gewissen Perspektivwechsel gesorgt. Aber den machen wir natürlich nicht. Wenn wir in diesem Hamsterrad drin sind und von A nach B eilen, weil durch das Auto ist auch ganz schön viel Hektik in unser Leben gekommen. Wir haben nämlich nicht die Anzahl der Wege pro Tag erhöht, das sind immer noch 3 bis 4 seit dem Neandertal, sondern wir haben die Wegelängen verlängert. Und das ist natürlich was, wo wir überhaupt keine Zeit einsparen, was sich aber anders anfühlt, weil um uns herum die Welt Auto ist. Also Auto, wenn du dir eins kaufst, stellst du dir nicht die Frage, wo stelle ich das eigentlich hin? Du stellst dir nicht die Frage, habe ich sichere Wege? Du stellst dir nicht die Frage, wo stelle ich auch, wenn ich mal woanders hinfahre, das Ding hin? Ein Mensch, der sich ein Lastenrad kauft, stellt sich da schon ganz andere Fragen, nämlich, wo stelle ich das denn so ab, dass es nicht durch die Witterung kaputt geht, dass es nicht geklaut wird? Also du machst keinerlei Gedanken, wenn du dir ein Auto zulegst.
Und außer, dass wenn ich mir eine Eigentumswohnung kaufe, dann weiß ich, ich brauche jetzt eine Tiefgarage und die kostet inzwischen 30.000 Euro für einen Stellplatz. Also. Ja. Aber Katja, warte mal, jetzt müssen wir erstmal, glaube ich, nochmal die Leute abholen und du mich auch. Also das finde ich auch eine spannende Frage mit dem Müssen und Wollen. Ich fühle mir, andersrum. Also warum ist eine Mobilität ohne Auto oder mit deutlich weniger Autos besser für uns? Das ist ja erstmal die Kernfrage. Warum sollten wir denn überhaupt auf Autos verzichten? Welche Gründe sprechen dafür?
Schon vor dem Klimanotfall haben ganz viele Gründe dafür gesprochen, weil, wenn wir ehrlich sind, ist natürlich das Auto die individuellste Form von Mobilität, aber zugleich auch die egoistischste, weil das mit dem Auto funktioniert nur, weil ich, die ich kein Auto habe, Raum abgebe, Ruhe abgebe, gesunde Luft abgebe, gesunde Quartiere abgebe an die Menschen mit Auto. Weil ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, das ist der am dichtesten besiedelte Stadtteil von Hamburg. Und wenn ich da rausgehe, kann ich teilweise noch nicht mal auf die andere Straßenseite in meinem Wohnviertel gucken, weil da mittlerweile Bullis stehen, Wohnwagen, irgendwelche Pickups, also Autos, wo du weißt, das hat jetzt nicht unbedingt mit der Mobilität von A nach B und dem täglichen Bedarf an Mobilität zu tun, das kratzt ganz schön an Hobby. Und ich gebe diesen Raum aber ab für eine Mobilität, die in dem Moment, wo sie abgestellt ist, ja keine Mobilität mehr ist, sondern eine Stahlschachtel, die im öffentlichen Raum steht. Ich habe einen Nachbarn, der fährt so einen Dodge Ram V8 Blubber-Blubber-Motor. Wenn ich im Wohnzimmer bin und die Fenster auf sind, habe ich erstens den Dieselgestank von dem, wenn er den anwirft, noch von
den Lärm.
Im Gebäude stehen. Und der Lärm ist enorm. Also wenn der auf Parkplatzsuche zum Beispiel ist, ich kriege immer mit, dass er wieder eine Runde gedreht hat. Also auch die Ruhe gebe ich ab. Also die Städte, die wir haben, sind Gott sei Dank vor dem Auto entstanden. Deswegen sind sie alle auch rückbaubar wieder zu menschenwerten Städten.
Ja.
Aktuell gehört die Stadt aber dem Auto. Also wenn die Aliens hier landen würden in Hamburg-Eimsbüttel, würden die denken, das ist eine komische Spezies, die nimmt morgens Menschen auf, spuckt die irgendwo aus, dann fährt sie wieder zurück und dann ruht sie sich aus. Ne? Also du hast mehr Autos, die du siehst, als Menschen. Und das ist ja schon komisch. Und auch der Begriff der autogerechten Stadt, der da entstanden ist, ist ja auch ein fieser Begriff. Ne? Eigentlich muss es ja menschengerecht sein.
Aber es ist, also du hast jetzt, wenn du das so schilderst, hast du natürlich vollkommen recht. Aber es ist ja auch für mich, es ist so normal, dass überall Autos sind und überall Autos fahren, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber mache, dass das ja auch eigentlich Quatsch ist und auch anders sein könnte, sondern jeder hat ja das Recht darauf, sein Auto, also einen Parkplatz für sein Auto zu finden in der Innenstadt, der auch noch bezahlbar ist und sowas. Ne? So, aber nee, muss ja eigentlich gar nicht. Aber den Gedanken muss man erstmal haben. Darauf.
Also es fühlt sich so an.
Ja,
aber
genau,
das ist nirgendwo festgeschrieben.
Okay, also das heißt, also erstmal haben wir das Thema Wohlfühlfaktor. Oder also ne, weniger Lärm, weniger Verschmutzung. Ja, So, aber okay, und jetzt kommen noch CO2-Emissionen mit dazu für Stichwort Klimawandel, oder würdest du auch noch andere Aspekte sehen, die für ein weniger Auto sprechen?
Ja, je mehr du dich mit dem Thema natürlich beschäftigst, desto mehr Entsetzen packt dich, was wir machen.
Okay.
Autoreifen sind die größte Mikroplastikquelle der Welt. Okay. Jeder Autoreifen macht mehrere Kilo Mikroplastik im Verlauf seines Lebens. Und es kommen ja heutzutage sogar schon Babys auf die Welt, die Mikroplastik im Blut haben. Okay. Und wir wissen bis heute nicht, was das eigentlich mit uns macht, auch gesundheitlich. Es wird das sein, wo wir in 20 Jahren wahrscheinlich sagen, entsetzlich, was wir da gemacht haben. Dann ist nachgewiesen, dass in Städten vor allen Dingen natürlich, wo hohe Luftbelastung ist, Covid sich schneller ausbreiten konnte, Asthma eine Rolle spielt, auch gerade bei Kindern. Kinder, wenn man sich die jetzt vor sein geistiges Auge mal führt, so als Dreijährige, die laufen oder sitzen im Buggy, genau da, wo der Auspuff ist. Mhm. Also das ist halt was, wo wir auch Kindern jede Menge Domestizierung antun. Ne? Die können nicht einfach laufen, selbst in Wohngebieten nicht. Wenn die auf ihrem Laufrad sitzen, immer nur bis zur nächsten Ecke, weil dann ist es gefährlich wegen der Autos. Und also so viele Facetten von Gewinn sehe ich, wenn wir weniger Wagen wagen.
Ja, okay, also genau, wir sind das klassische Beispiel, als unser Sohn anfing mit Laufrad zu fahren, waren in Bremen in der Neustadt, das ist nämlich genau der Punkt, bei jeder Querstraße musst du sagen, so halt, stopp, und hast immer Angst, und dann sind wir umgezogen. Mhm. aber diese Frage, willst du ein Auto oder musst du ein Auto? Ich formuliere es jetzt wirklich ganz doof, es tut mir wirklich leid, aber das übliche Beispiel mit den Leuten halt auf dem Land oder sowas, ne? Oder du sagst ja jetzt auch selber, ne? Jetzt bist du gerade bei deinen Eltern im Emsland, da ist natürlich nicht wie in Hamburg überall der öffentliche Nahverkehr und so. Solange ja die Infrastruktur nicht gegeben ist, dass ich auch wirklich von überall von A nach B komme und nicht nur ab und zu mal oder einmal am Tag oder sowas, spricht ja immer noch alles fürs Auto, vermeintlich. Außer man findet andere Lösungen, oder?
Naja, also erstmal einen Schritt zurücknehmen.
Ja.
Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, wo ich jetzt hier sitze. Wir sind ein paar Mal umgezogen in Niedersachsen. Da, wo ich jetzt gerade sitze, habe ich Abi gemacht. Da war vorhanden, ich meine, Fleischerei, Bäckerei, kleiner Supermarkt und Busverbindung. In der Zeit, wo meine Eltern jetzt hier gewohnt haben, sind diese kleinen Geschäfte weg.
Ja.
Die Busverbindung war nur noch Schülerbusverbindung. Ja. Also wir müssen auch anerkennen, dass wir ganz schön viel auch kaputt gemacht haben. Also die schlechte Versorgung mit öffentlichen Verkehren oder halt auch, dass es immer unsicherer wurde für Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad im Land unterwegs sein wollen, das ist gemacht worden. Das ist jetzt nicht ein natürlicher Zustand. Mhm. Und in der Schweiz und in anderen Ländern hast du ja sogar eine sehr gute Verbindung, auch bis ins tiefste Land hinein. Mhm. Also wenn man das politisch gewollt hätte, wäre es dazu auch gekommen, aber wir haben es halt nicht gemacht, wir haben es ans Auto geglaubt. Und allein nach der deutschen Wiedervereinigung sind 4000 Schienenkilometer im Osten abgebaut worden.
Was?
Also das war alles irgendwie, es hatte seinen Sinn. Also nach den Kriegen, Wiederaufbau Deutschland ist ja sehr viel mit dem Auto auch verbunden, Wirtschaftswunder und so weiter. Aber wir haben so eskaliert, dass es irgendwann toxisch wurde. Wenn das Auto so viel kosten würde, weil die FDP ist ja immer so Fan vom freien Markt und der Markt, der regelt ja. Wenn das Auto wirklich so viel kosten würde, wie es an Kosten auch verursacht im Sinne von Folgekosten, Unfallopfer, Infrastruktur und so weiter, dann hätten gar nicht so viele Menschen sich ein Auto leisten können. Dann wäre der Druck da gewesen, andere Alternativen aufzubauen. Wir haben unglaublich viele Subventionen im Auto. Und das ermöglicht es uns, für nur wenige 100 Euro im Monat diese Automobilität abzubilden. Und der ländliche Raum ist etwas, wo ich einfach sehenden Auges selbst dabei war, dass dann alle zu, ich sag jetzt mal, Famila, Edeka, was es da noch so gibt, auf der grünen Wiese fahren, weil der kleine Supermarkt 10 Cent teurer wurde oder so, keine Ahnung, ne? Mhm. Und für mich ist halt wichtig, erstens das anzuerkennen. Wir haben das kaputt gemacht. Wir haben das anerkannt, haben gesagt, okay, es können ja irgendwie gefühlt alle Auto fahren, was ja nicht stimmt. Das haben wir ja schon hergeleitet. Mhm. Und jetzt zu sagen, ja, hier im Land ist aber alles so doof. Ja, dann steht bitte auf und sagt, wir wollen das nicht. Plus seid auch ehrlich genug, weil meine Eltern sind hier der einzige Haushalt mit nur einem Auto. Eigentlich ist pro Person ein Auto üblich. Und die Statistiken sagen, im ländlichen Raum sind 10% der Autowege unter einem Kilometer, 50% unter 5 Kilometern. Und das können zumindest gesunde Menschen anders machen als mit dem Auto.
Okay, also genau, ich möchte das nur noch einmal festhalten. Also wir als Politik, als Regierung, als Gesellschaft haben uns zu einem Zeitpunkt X dafür entschieden, alles auf die Karte Auto zu setzen und haben dementsprechend natürlich nichts dafür getan, dass öffentlicher Nahverkehr und Infrastruktur auch im ländlichen Raum erhalten bleibt oder ausgebaut wird. Und deswegen haben wir das Dilemma, dass man heute sagt, ja, ohne Auto komme ich ja nirgendwo mehr hin. Aber es ist halt wirklich von uns, also unseren Vorgängern, so entschieden, ob jetzt bewusst oder unbewusst, lassen wir mal dahingestellt, war wahrscheinlich auch so ein bisschen halb zog es ihn, halb sank er hin oder so. Und heißt aber auch, wir könnten es wieder ändern.
Ja, das ist das Gute. Weil in Asien und in den USA sind die Städte teilweise mit dem Auto entstanden.
Ja.
Und da hast du ganz andere Strecken, die du zurücklegst. Also absurde, also was die da in Amerika, die lachen sich ja kaputt, was wir als lange Strecken überhaupt zu haben. Was die da teilweise zurücklegen oder auch im Auto sitzen, das ist ein ganz anderer Maßstab, weil diese Streckenverlängerung durch das Auto da schon mit den Städten auch passiert ist. Bei uns sind die Städte entstanden im Mittelalter oder vielleicht sogar noch davor. Haben halt diese, was heute so in ist, 15-Minuten-Stadt, das ist ja das, was die Stadt immer mal war.
Ja.
Und da können wir alle hin zurück. Und was ich total schön finde, ich bin heute hier schon Rad gefahren, teilweise auch auf der Autostraße, weil es keine Radwege gibt.
Ja.
Aber lass mich davon nicht beeindrucken. Und habe halt natürlich, weil ich so arbeite, wie ich arbeite, darauf geachtet. Die einzigen, die mit mehr als einer Person im Auto saßen, waren entweder Eltern, die ihre Kinder dabei hatten, oder halt HandwerkerInnen, die mit dem Team unterwegs waren.
Ja.
Also da alleine schon dieses alleine in so einer Kapsel sitzen, vier leere Sitzmöglichkeiten mit sich zu führen. Und dann bin ich an eine Ampel gekommen, wo ein älterer Herr schon wartete, dass es grün wurde. Und wir haben einen kurzen Schnack gehalten und das war total schön, sich zu begegnen. Wir haben uns einen schönen Tag gewünscht und dann hatten beide ein Grinsen im Gesicht. Also es passiert im Auto nicht.
Ja.
Und das ist aber das, was ich im ländlichen Raum möchte. Begegnung irgendwie auch so eine Art von Lebendigkeit. Fußverkehr, Radverkehr, das ist alles menschlicher, als das Auto es je sein wird. Und das findet hier aber nicht mehr statt, weil alle Autos fahren und wir fahren aneinander vorbei und winken maximal im Auto.
Ja, genau. Also es tut mir jetzt, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich jetzt mit den üblichen Themen komme, wo du denkst, oh, Henrik, ey, ganz ehrlich, habe ich jetzt schon 100 Mal beantwortet. Aber jetzt für meine Podcast-Hörerinnen und ein Stück weit auch für mich. Es gibt ja zum Beispiel dann auch immer diese Diskussion, wir haben jetzt hier zum Beispiel bei uns in Bergisch Gladbach so eine Straße, die halt auch am Marktplatz vorbeiführt, am Rathaus vorbeiführt und so, soll Fahrradstraße werden. Und ein Riesenaufschrei, also eine politische Diskussion ohne Ende. Es werden immer die Einzelhändler zitiert, die sagen, ja, dann können wir unseren Laden hier dicht machen, weil wenn hier kein Auto mehr parken kann, die Leute können nicht einkaufen hier und sowas, dann ist alles vorbei. So, und ich glaube, aus dem Augenwinkel irgendeinen Post von dir gesehen zu haben, wo du sagst, ja, stimmt gar nicht oder sowas. Also hilf uns da mal auf die Sprünge. Wie wichtig sind Autos für die Städte oder Innenstädte auch?
Ja, das ist ja etwas, was auch, man muss schon was sagen, so ein bisschen düsteres Kapitel ist, weil natürlich alles mit Adolf Hitler begonnen hat, ne? Also wenn man sich so überlegt, warum heißt Wolfsburg eigentlich Wolfsburg und wenn man dann eine Wolfsschanze hatte und ist ja, ich glaube, da guckt man auch bewusst manchmal nicht so genauer hin, aber Wolfsburg gab es vorher nicht. Das war in der Nähe von Fallersleben, hat Adolf Hitler das damals Kraft durch Freudewagen, jetzt Volkswagen, einfach aus dem Boden getrümmert, muss man schon fast sagen. Also Und er hat schon Autobahnen bauen lassen, bevor es überhaupt Autos gab. Also das war ja lange Zeit ein Luxusgut. Es gab eine Zeit lang auch den sogenannten Sonntagswagen. Der wurde gehegt und gepflegt und nur sonntags aus der Garage geholt. Richtig. Auch die Menschen, die Autos gebaut haben, sind ganz lange mit dem Fahrrad oder dem Moped an die Bänder gefahren, ne? Weil das einfach nichts war, was man sich leisten konnte. Und Link zur heutigen Zeit, ein Nachbar meiner Eltern ist eine höhere Führungskraft bei einer Bank, der sagt, die dicksten Karren sind immer geleased. Also auch heute können wir uns eigentlich diese großen Autos gar nicht leisten, sondern wir machen das mit Krediten. Das ist was, wo ich auf ganz viele Arten und Weisen natürlich mich ganz anders jetzt durch städtische Räume bewege, weil ich versuche zu gucken, wie war das hier wohl mal vor den Autos, wenn als meinetwegen die Kutschen noch gefahren sind, Radverkehr war in den 20ern sehr, auch nach den Kriegen sehr populär, wie man auch so eine Stadt sich vorstellen kann, ohne dass da immer zwei so Abstellspuren für diese Stahlschachteln sind und zwei Fahrspuren. Und das waren ja Shared Spaces, nennt man das heutzutage. Also man konnte sich in die Augen gucken, man hatte das menschliche Maß an Geschwindigkeit. Und am Anfang, die Autos mussten ja mitgeführt werden, dass da so ein Mensch mit einer roten Fahne vorweg lief, damit nichts passiert, weil am Anfang waren die Menschen, die Autos gefahren sind, die Yuppies, sag ich mal, die auch nicht sonderlich einen guten Leumund hatten, weil die so eine ganz andere Ordnung, eine Hierarchie in dieses System brachten. Und das ist natürlich etwas, das habe ich heute noch so überlegt, weil mich natürlich die Menschen in den Autos unfassbar eng überholt haben. Eigentlich musst du in der Stadt ja 1,50 Meter Abstand halten zu einer radfahrenden Person. Und dann habe ich so gedacht, das machst du doch eigentlich nur, weil du zeigen willst, dass du es eiliger hast als mich, dass du sogar gegen die Straßenverkehrsordnung dich verhältst und weil du denkst, du im Auto bist wichtiger. Also das ist so. Also wenn man das einfach mal ehrlich reflektiert, als autofahrende Person hinter jemandem mit dem Fahrrad oder so, das ist ein Gefühl von, oh ey, ne? So.
Ja, komm mal geh mal aus dem Weg.
Ja, genau.
Genau, ja. Ja, wobei das mit den E-Bikes ja heutzutage auch nicht mehr stimmt, ne? Also heute, ich habe jetzt die Tage, wir haben ja einen relativ, was heißt Berg? Naja, also es ist ein Hügel, wo aber doch jeder so langsam hochkraxelt und außer die E-Bike-Fahrer. Und da dachte ich schon, boah, das ist auch wahnsinnig riskant, weil das keiner damit rechnet, dass du so den Berg hochgeschossen kommst mit deinem E-Bike. Aber genau, also ich bin ja schon bei dir, ne? Also, und auch wenn du die Rennradfahrer fragst, die fluchen ja auch so oft. Auf der anderen Seite würde jetzt jeder Autofahrer sagen, ja, und dann fahren die da parallel auf der Straße und ich komme nicht dran vorbei, die Schweine, ne? Also wir haben da ja durchaus, haben ja beide Seiten eine gewisse Feindschaft entwickelt, kultiviert.
Ja, und ich habe schon eine Sehnsucht. Also ich frage die Leute dann auch immer gerne, die das Auto so verteidigen, wohin fährst du denn in den Urlaub? Und das ist nie an eine vierspurige Autobahn oder an etwas, was so ähnlich ist wie die Stadt, in der die Menschen leben, sondern das ist dann halt die Toskana mit ihren tollen Marktplätzen, wo man Cappuccino trinken kann, in Ruhe sich unterhalten und Leute beobachten. Also in Urlaub fahren wir dahin und ich sage halt immer, warum willst du es nicht vor deiner Haustür haben? Also warum setzt du dich nicht dafür ein, dass es lebenswert bleibt? Und auch bei mir im Haus sind alle, die Kinder bekommen haben, weggezogen. Und das ist halt was, wo ich so denke, man gibt dem System so nach. Ne? Also, weil die eine Dame hat mir auch gesagt, wir schaffen uns jetzt ein Auto an, weil der Jobweg jetzt auf einmal länger ist und weil das mit den Kindern oder mit der Tochter, die die haben, nicht mehr so einfach ist. Vorher konnte sie in dem Stadtteil halt noch alles zu Fuß erledigen. Mhm. Aber jetzt, wo die Tochter größer ist, irgendwie war die 2 oder 3, wollen sie halt, dass sie dann doch in einem nicht so gefährlichen System aufwächst, was ja erstmal positiv ist. Aber der Elternkalender wird eher B als entlastet.
Ja, genau. Also du hast dann werden die Kinder werden größer, die Freunde wohnen weiter verstreut. Du musst sie dann teilweise fahren, weil es fährt halt auch kein öffentlicher Nahverkehr oder sowas. Und genau, spätestens wenn du Kinder hast, brauchst du ein Auto. Das ist eigentlich so ein Standard. Also ich kenne ganz wenige, bei denen das nicht so ist.
Ja, und das ist halt etwas, wo viele das einfach so machen, was ja auch okay ist, weil das ja auch die gefühlte Mehrheit ist. Aber ich verweise nochmal auf die 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein. Und das sind ja die sich aktiv gegen einen Führerschein entschieden haben, was ähnlich schwer ist, wie auf einer harten Party zu sagen, ich trinke aber keinen Alkohol. Okay. Da wirst du ja auch immer hinterfragt. Ne? Also ja. Auch wenn jemand keinen Führerschein hat, da gibt's immer Nachfragen. Und mir haben Menschen, die ich interviewt habe, sogar gesagt, sogar für einen Bürojob habe ich die Stelle nicht bekommen, weil ich keinen Führerschein habe, weil das irgendwie so einen Missklang reinbrachte. Oder ein Fragezeichen an die Person, wie du hast keinen Führerschein. Und deswegen versuche ich auch immer zu sagen, hey, wenn das euch so passt mit dem Auto und so, denkt trotzdem an die Leute, die diesen Zugriff nicht haben. Also es ist für mich nicht sonderlich demokratisch, dass wir in Deutschland strukturschwache Regionen haben, wo man nur mit dem Auto fahren kann und Menschen ohne Führerschein und Auto, da sagt dann die Landrätin, oh ja, tut uns leid, aber sie können hier nicht leben, weil sie sich hier nicht fortbewegen können. Das ist nicht richtig.
Ja, gut, aber meistens sind ja auch die Menschen ohne Führerschein, sind auch die in den Städten wohnen, wo sie halt eh sagen, eigentlich brauche ich ja gar kein Auto. Also ich, ne, ich glaube, auf dem Land ist doch mit 18, mit 17 fängst du an, einen Führerschein zu machen, weil du weißt, du brauchst einen. Ne?
Ja, aber auch nur aufgrund der beschissenen Ausgangssituation.
Ja, na gut. So, aber dann. Ja? Aber dann, ich kann mir. Wie können wir das denn ändern? Was können wir denn als Einzelperson tun? Also, weil ich denke natürlich jetzt erstmal sofort an die große Politik. Da wissen wir jetzt ja beide, du noch besser als ich, dass wir da, glaube ich, nicht viel erwarten brauchen. Zumindest nicht aktuell. Und ja gut, die CDU ist ja, glaube ich, auch nicht so viel für weniger Auto oder sowas. Also wie ist deine Wahrnehmung? Was passiert da eigentlich gerade so im politischen Raum, falls du da irgendwie was zu sagen kannst? Und die andere Frage wäre aber auch, was heißt das denn jetzt für mich persönlich? Wie kann ich mich denn engagieren? Wie kann ich denn versuchen, Veränderungen loszutreten oder so?
Ich glaube, wir brauchen die Bundespolitik gar nicht. Also du hast recht, ich würde von der auch gar nichts erwarten, aber ich glaube, die Mobilitätswende kann sehr lokal und regional anfangen. Und da finde ich so Sachen wie Bici-Bus zum Beispiel total toll. Das ist, wie das Wort schon sagt, etwas, was aus Spanien zu uns kommt, nämlich der Radbus, wo Eltern zusammen mit ihren kleinen Kindern zur Kita oder zur Schule radeln als Kolonne. Wenn du mehr als 16 Leute bist, darfst du nämlich bei Rot rüberfahren. Das sind so kleine Kniffe in der Straßenverkehrsordnung, die man nutzen kann. Also sich da zusammenzutun als Eltern und zu sagen, wir fahren als Radbus, wir sammeln die Kinder ein, wir fahren zu den verschiedenen Schulen und gewährleisten so meinetwegen erstmal einmal die Woche, dass unsere Kinder mit dem Rad zur Schule kommen können. Und das ist ja auch etwas, was total tolle Bilder erzeugt. Also es gibt auch die sogenannte Kidical Mass, wo Kinder einfach mal Fahrrad fahren können, weil ähnlich wie bei der Critical Mass genau sowas auch gemacht wird, dass man als Kolonne fährt. Das ist so toll zu erleben, wie geil die das finden. Endlich mal einfach fahren können, ohne nur bis zur nächsten Ecke und einfach mal wirklich da fahren, wo sonst die Autos fahren. Das ist was unglaublich empowernd ist und was man auch auf ganz niedrigem Niveau auch im ländlichen Raum machen kann. Dann natürlich Nerven. Also ich habe letztes Jahr unglaublich viele Lesungen gehabt mit dem ersten Buch und da haben die PolitikerInnen aus den regionalen Parlamenten gesagt, kommt in unsere Ausschüsse. Also das ist halt nichts, was gemacht wird. Da sind immer nur die Leute, die Auto wollen und die Leute, die was verändern wollen, haben keine Fürsprechenden. Also da gerne auch mal mit den Kids und den Teenies und mit denen, die halt nicht so unsicher sich auf dem Rad fühlen wollen, einfach mal in diese Verkehrsausschüsse und was es da auch immer gibt, reingehen und sagen, hey, weil die haben immer auch einen Bürgerinnenanteil, wo man auch sprechen darf, die müssen euch anhören und da einfach mal sagen, so wie es läuft, so autozentriert, so wollen wir das nicht mehr. Aktuell sind nämlich genau die immer laut, die den Status quo verteidigen und der Status quo ist Auto. Das gleiche gilt für Leserbriefe schreiben, das ist total unsexy, ist auch etwas, wo ich eher drüber läster, wer macht das eigentlich, aber es ist redaktioneller Teil von eurer Tageszeitung. Also da mal auch, wenn ihr merkt, da gibt es so Diskussionen, weil Tempo 30 eingeführt werden soll, weil Parkplätze wegfallen sollen, einfach mal Leserbriefe schreiben, dass ihr es super findet. Und damit wären wir auch schon bei dem nächsten Punkt, die Leute loben, die was verändern. Auch wenn es alles zu langsam ist. Nicht nur meckern, dass es zu langsam ist, sondern auch mal sagen, hey, immerhin gehst du in die richtige Richtung. Finde ich super. Ich empower dich auch, dass du noch weitergehst.
Kurze Unterbrechung.
Das ist hier, glaube ich, Premiere, dass ich hier so eine Unterbrechung mitten im Podcast habe. Ich habe eine kleine Verlosung zu verkünden. Katja Diehl hat einen Newsletter. Das wird am Ende der Podcast-Folge auch nochmal Thema. Und wenn du sagst, Mensch, irgendwie alles ganz cool, was Katja so erzählt, da hätte ich Interesse dran, dann kannst du diesen Newsletter abonnieren und Katja damit auch finanziell mit kleinen, wirklich kleinen Beträgen unterstützen. Oder wenn du sagst, ja, aber ich habe die Kohle nicht oder so, oder ich will erstmal testen. Wir als Zart Zaborowski haben einen Corporate Account sozusagen Zugang erworben und wir haben noch ein paar Abos frei, weil wir gar nicht so viele Mitarbeiterinnen sind und die würde ich verlosen. Das heißt, wenn du Interesse daran hast, schreib uns über human@hzaborowski.de mit einem kurzen Betreff Katja Diehl Newsletter oder irgendwas in der Art und dann schmeißen wir dich in den Lostopf. Und wenn du natürlich sagst, nee, ach, ich finde das so super, was Katja macht und ich möchte sie gerne auch finanziell unterstützen, dann verzichte auf das kleine Geschenk von uns und schließ halt selber das Abo ab und spül Katja ein bisschen Geld in die Kassen für ihre Arbeit. Viel Spaß weiter beim Hören. Du hast, war das der Bürgermeister von Leipzig, den du irgendwie zitiert hast oder einen Videoausschnitt oder sowas gezeigt hast?
Ja, genau.
Ne, der, also dann sind wir ja nicht bei der Bundespolitik, sondern sind wir ja bei der Regionalpolitik. Ja. Was hat der genau vor? Der will, also wenn du aus dem Leipziger Hauptbahnhof rauskommst, bist du direkt an der Hauptstraße.
Ja.
Genau. Was ich bis jetzt als völlig normal empfunden habe, weil ich dachte, ja, bist halt an der Hauptstraße. Und du oder auch er sagt ja, kann ja eigentlich nicht sein, ne? Also warum kommt man nicht aus dem Hauptbahnhof raus und man kann entspannt zu Fuß in die Innenstadt gehen oder sowas, ne? Ohne Auto. Mhm. Kannst du nochmal genau sagen, was hat der vor oder und wie kommt er da eigentlich voran? Weißt du da irgendwas?
Ich habe ihn witzigerweise vorgestern gerade für mein zweites Buch interviewt. Das ist Burkhard Jung von der SPD, der schon richtig lange Oberbürgermeister ist, der jetzt aber sagt, okay, jetzt ist gut, ich mache jetzt diese Amtszeit noch in Ruhe zu Ende. Und den habe ich gefragt, ob das was mit ihm macht, dass er nicht wiedergewählt werden will. Und der hat jetzt richtig Freude, was zu verändern. Ja. Weil natürlich scheitert die Mobilitätswende auch ganz oft daran, dass PolitikerInnen wiedergewählt werden wollen. Also Anne Hidalgo, Oberbürgermeisterin von Paris, hat ja riskiert, nicht wiedergewählt zu werden. Sie wurde aber wiedergewählt, weil sie die Stadt den Menschen zurückgibt. Und Burkhard Jung hat, da bin ich auch aus dem Hauptbahnhof raus und dachte, Wunder, was mich da erwartet. Der hat einfach nur eine halbe Fahrspur für Autos grün gemacht und das ist jetzt ein Radweg. Und da entzünden sich Debatten und er wird bedroht und keine Ahnung was. Es sind aber, glaube ich, insgesamt 6 bis 8 Spuren. Ich weiß es gar nicht.
Ja,
also du kommst wirklich raus aus einem superschönen Bahnhof und stehst an der Autobahn gefühlt, obwohl du mitten in Leipzig bist. Mhm. Und da hat er halt gesagt, das kann so nicht sein. Also wir empfangen Gäste, die mit dem Zug ankommen, mit einem Bild von Leipzig, was komplett abschreckend ist. Und wo wir die Leute auch in den offenen Kampf schicken, weil da war der Gehweg gleichzeitig auch der Radweg. Und das ist ja oft so, ne? Dann guck halt, ne?
Ja, genau. Und da musst du auch noch gucken, ob jetzt die Straßenbahn nicht auch kommt. Und dann stehst du so mittendrin und auf der Insel so ein bisschen und 50 Leute um dich herum, weil alle quetschen sich.
Ja. Also da ist er richtig vorne dabei. Er will den ÖPNV ausbauen. Er will Velorouten schaffen, also nicht dieses, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf, sondern so Routen, wo du wirklich statt einer Autobahn eine Radbahn sozusagen hast. Er hat auch anerkannt, und das ist ja, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, es geht ja nicht nur darum, zu dekarbonisieren im Verkehr, selbst das schaffen wir ja schon nicht, wir haben steigende Emissionen vom CO2, sondern auch Städte und den ländlichen Raum klimaresilient zu machen. Das heißt, es gibt Studien, dass geparkte Autos komplett die Stadt aufhitzen. Also wer schon mal zwischen so einer Häuserwand und so einem geparkten Auto im Sommer entlang gelaufen ist, erkennt das auch. Es strahlt von beiden Seiten die Wärme halt ab. Mhm. Und wir müssen entsiegeln. Wir müssen die Flächen, die für das Auto versiegelt wurden, wieder aufreißen. Wir alle haben diese Bilder auch der Fluten, die es gerade gab. In Italien war ja eine Stadt mit so Eis richtig durchflutet. Ja. Das ist natürlich ein Effekt, der kommt, weil das Wasser nicht versickern kann.
Ja.
Und da müssen wir wieder hin. Und umso mehr müssen wir ran an dieses Auto. Und das Er will in Leipzig, der Burkhard Jung, dass man da sich gut bewegen kann, dass es immer noch eine gute Lebensqualität gibt, dass es Wasser, Begrünung, Schatten gibt. Und das gelingt natürlich nur, wenn wir an die Autoprivilegien rangehen. Das macht er.
Okay. Ich muss dann immer an, so bei Entsiegeln muss ich immer an, ich habe irgendeinen Western, da waren dann halt die, also die Stadt, also die paar Häuser da, und das war ja dann alles festgetrampelter Lehmboden oder so, und dann gab es halt den reißenden Regen und dann war natürlich alles Matsch und Schlamm und dann dachte ich so, ja, aber da wollen wir ja auch nicht wieder hin zurück.
Ja, das ist halt auch immer das, was Leute mir sagen, willst du zurück in die Höhle, willst du zurück ins Mittelalter, wo ich so sage, hä, warum sollte ich? Also ich will in dem System, in dem wir sind, Lebensqualität. Ich will Begegnung, ich will sichere Räume, ich will barrierefreie Räume. Bei mir in Hamburg Eimsbüttel, um da mal wieder hinzugehen, kann man aktuell noch nicht mal zu zweit nebeneinander laufen, weil die Popos der Autos immer mehr in den Gehweg ragen. Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator siehst du gar nicht, weil die Gehwegplatten sind hochgeparkt. Ja. Also das ist doch kein, also ich finde immer total interessant, dass das jetzige nicht als Höhle und Mittelalter gesehen wird, weil ich empfinde es schon so.
Ja, und wenn du in Leipzig oder in Köln ja auch draußen im Café oder also vom Café draußen sitzen willst, sitzt du halt auf dem Bürgersteig und hast halt einen Meter entfernt gleich die Straße und da fahren die Autos lang. Da denke ich auch mal, wer hat da eigentlich Bock drauf? Und trotzdem sitzen die Leute da und sehen ganz entspannt aus und das macht so ein normales Bild. So, das ist ja, ne, also das ist auch Lebensqualität. Und dann denke ich so, ja, aber wenn die Autos jetzt nicht wären, dann wäre es noch geiler.
Dem ist so.
Ja, ja. Katja, du hast ja gleich auch noch einen Anschlusstermin. Gibt's irgendwas, wo du sagst, ey, Henrik, pass auf, wenn ich hier schon so jetzt die Möglichkeit habe, irgendeine Botschaft noch loszuwerden oder sowas, hast du so einen, keinen Schakka-Aufruf oder so, aber du machst den, du, also ich glaube, dass dein Job sehr aufreibend ist, ja, weil es ist ja wirklich ein Kampf gegen Windmühlen, und viel Widerstand. Jetzt würde mich tatsächlich auch doch nochmal interessieren, wie behältst du deine gute Laune oder deine Motivation und was wäre etwas, was du uns noch zurufen wollen würdest, wenn du kannst?
Also erstmal ist das nichts, was ich mir ausgesucht habe. Also es kommt immer oft auch diese Frage nach dem Moment, wo das dann so. Das ist natürlich Quatsch. Also ich habe auch schon
Das war keine Berufung vom Herrn. Ja,
auch auf der Co-Petry schon gesagt, wenn ich ein Mann wäre, hätte ich das vielleicht auch anders, würde ich mir irgendeine Geschichte ausdenken, ich auf einer einsamen Alm und irgendeine Ziege guckt mich an und auf einmal sage ich, hey, ich muss die Mobilität verändern und dann schreibe ich darüber ein Buch und werde reich.
Ja.
Weil das müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen anteasern. Reich wird man damit nämlich nicht.
Nee.
Deswegen bin ich dankbar, dass so Menschen wie du zum Beispiel meinen Newsletter abonnieren, weil ich tatsächlich Schwierigkeiten habe, noch nicht mal Schwierigkeiten, sondern ich bin vielleicht ein bisschen meiner Zeit voraus, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden aktuell Menschen für Vorträge besser bezahlt, die nicht so am Status quo rütteln, sondern irgendwie alle immer in der Komfortzone belassen. Das mache ich halt nicht.
Ja.
Und ich bleibe dabei, weil es halt tatsächlich zu einer Mission geworden ist. Das war aber bei Weitem nicht freiwillig. Und ich weiß nicht, wenn ich nicht manchmal heimlich das abgeben könnte, ob ich es nicht tun würde manchmal. Mhm. Weil Morddrohungen zu kriegen und unflätigst behandelt zu werden, selbst bei LinkedIn, weil viele sagen dann, ja, das ist halt hier, ne, Social Media, aber LinkedIn sind die Leute ja mit Klarnamen und Arbeitgeber und so weiter.
Ja.
Also es ist einfach das Zeichen der Zeit, so miteinander umzugehen anscheinend mit Leuten, die was verändern wollen. Die gute Laune behalte ich, weil ich den Humor von Papa geerbt habe und die karitative Ader meiner Mama. Die hat hier im Emsland in einer Zeit, wo das noch gar nicht en vogue war, eine AIDS-Hilfe aufgebaut. Also das habe ich auch erst als junge Erwachsene verstanden, was sie gemacht hat hier.
Ja.
Und ich glaube, das habe ich einfach von beiden so geerbt, dass ich eher, da bin ich dann auch ehrlich gesagt nicht so gut in der Selbstfürsorge manchmal, dass ich eher versuche, dass es anderen besser geht. Aber das treibt mich halt total an. Also auch Leute, die mal sagen, hey, du hast doch gar keine Kinder, warum setzt du dich so für Kinder ein? Das ist was für eine irritierende Frage. Aber so kickt unsere Welt vielleicht auch. Das hat ja diese Elterngelddebatte gezeigt, wo sich diese Höchstverdienenden nur um ihre eigene Bubble gekümmert haben, obwohl 3 Millionen Kinder in Armut leben. Also ich habe das letztens schon sehr oft gesagt, ich wäre am liebsten weniger wütend, aber es wird mir so schwer gemacht, weil ich halt die ganze Ungerechtigkeit sehe und da bleibe ich halt auch dran.
Ja. Okay, und jetzt, also dann rufe ich jetzt einmal auf, googelt mal Katja Diehl mit IE, ich verlinke es ja auch in den Shownotes. Also, du hast auch einen eigenen Podcast, du hast ein Newsletter, den muss man allerdings, also muss in Anführungsstrichen finanziell unterstützen, damit man ihn lesen kann, ne? Oder wie ich. Also
nachher ist alles pro bono. Den Podcast könnt ihr hören, ohne dass da eine Bezahlschranke ist. Ihr könnt mir bei LinkedIn folgen und bekommt da eigentlich täglich mal so Hinweise, was so in Sachen Mobilitätswende, aber auch Intersektionalität und wie gucken wir eigentlich drauf auf die Welt passiert. Ich habe einen Blog unter meiner Website, der pro bono ist, und der Newsletter ist halt 4 Ausgaben für 5 Euro.
Genau. So, und damit kriegt man nicht nur selber eigenen Input, sondern wir unterstützen dich dann auch damit in deiner Arbeit.
Ja, ich denke, wenn viele Menschen kleine Beträge geben, ist das mehr als immer dem nächsten Vortrag hinterher zu hecheln, wo ich dann eine größere Einnahme habe. Ja, also klar. Ich bezeichne das sozusagen als mein Grundeinkommen und bezahle, also das bleibt auch nicht bei mir das Geld, sondern ich bezahle Menschen, die meine Mails für mich durchgehen, damit ich den Hass auch gar nicht mitmache. Okay. Dann gibt's einen Herrn, der mir den Instagram-Account macht. Ich habe gerade jemanden, der mir bei der Recherche fürs Buch hilft und meine Interviews transkribiert, also sowas okay. Ist das dann. Also ja. Ich kaufe mir Zeit.
Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger, sehr guter Punkt. Okay. Gut, also da können wir dich unterstützen. Gibt's irgendwas, was du dir von uns wünschst? Also von uns Normalos, die sich noch nie so groß darüber Gedanken gemacht haben und irgendwie denken, das Auto ja ganz normal ist, aber da jetzt ein bisschen zweifeln.
Ja, also einfach mal rangehen. Jedes Mal, wenn du zum Auto gehst, mache ich diesen Weg mit dem Auto jetzt, weil ich keine andere Alternative habe oder weil ich bequem bin. Mhm. Und dann steigst du meinetwegen, sogar wenn du bequem antwortest und ehrlich zu dir bist, ein und machst aber auf deiner imaginären Stempelkarte ein Kreuz. Und wenn du 4-mal einsteigst, weil du bequem bist, machst du vielleicht beim 5. Mal was anders. Also einfach mal innehalten. Warum fahre ich jetzt Auto? Ja. Und gerade wenn du mit dem SUV zum Fitnessstudio fährst, ja, mal überlegen, hey, wie wäre das eigentlich, dass ich da das Rad nehme? Dann brauche ich mich ja gar nicht mehr warm machen. Oder ich fahre so viel Rad, dass ich vielleicht auch nicht mal mehr ins Fitnessstudio muss. Mhm. Also ich glaube, viele von uns gesunden Menschen, also mir ist total bewusst, bei bestimmten Behinderungen oder auch im Alter oder wie auch immer, dass es da eine Automobilität gibt, die nicht ersetzbar ist, aber viel, was da gefahren wird, ist Bequemlichkeit. Und ja, da mal raus aus der Komfortzone zu gehen und sich das Deutschland-Ticket vielleicht auch mal anzuschaffen, am Wochenende vielleicht mal Ausflüge anders zu gestalten als mit dem Auto, das sind schon die ersten Schritte, die man machen kann.
Ja, sehr, sehr cool. Dann, Katja, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Input und das wirklich sehr nette Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg jetzt hier weiter beim zweiten Buch.
Danke.
Gibt's da eine ganz grobe Idee, wann das rauskommen soll?
Also geplant ist Februar, März nächsten Jahres.
Okay. Hast du noch ein bisschen Zeit.
Wobei, nein, ich muss noch schreiben, ne?
Ja, das ist das Problem. Da war wieder was. Also dann, Katja, viel Erfolg dabei und vielen, vielen Dank für die Zeit.
Danke dir. Bis dann. Jo.
Tschüss.